Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In Büros, Laboren oder auch in Klassenzimmern sind sie fast nicht mehr wegzudenken, die gängigen Programme von Microsoft und Co. Das schafft digitale Abhängigkeiten. Wie groß die inzwischen in Schulen und Hochschulen sind und welche Alternativen sich anbieten, dieser Frage gehen wir gleich in unserem heutigen Schwerpunkt nach. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Mal müssen sich Unternehmen vor hohen Zöllen aus den USA fürchten, mal weiß die NATO nicht, ob sie noch auf die USA als stabilen Bündnispartner zählen kann. Mal darf ein Tech-Milliardär wie Elon Musk die Regierungsgeschäfte im Weißen Haus mitbestimmen. Und andere Tech-Milliardäre wie Bill Gates, der Begründer von Microsoft, sind auch nicht gerade damit aufgefallen, dass sie klare Kante gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump zeigen. Vielmehr konnte bei einem Dinner im Weißen Haus vor einigen Monaten der Eindruck entstehen, dass es sich Gäste wie Bill Gates und die anwesenden Chefs von Apple und von Meta nicht mit dem US-Präsidenten verderben wollen. Daher ist auch hierzulande die Sorge groß, dass wir viel zu abhängig sind von diesen US-Konzernen und ihren Softwareprogrammen und Cloud-Geschäften. So mahnt der Wissenschaftsrat in einem aktuellen Papier, dass Bund und Länder in den nächsten Jahren mehr in die digitale Souveränität von Hochschulen und Forschungseinrichtungen investieren müssen. Wie es um die aktuell bestellt ist, hat Johannes Zuber recherchiert.
Wenn an einer deutschen Hochschule ein Computer hochfährt, dann klingt das in aller Regel so. Denn auf den meisten Rechnern läuft als Betriebssystem Windows. Dazu kommen Microsoft-Programme wie Word, Outlook oder Teams und natürlich die vielen anderen bekannten oder auch eher unbekannten Datenbanken, Visualisierungsprogramme und Lernplattformen von meist amerikanischen Anbietern. Ohne die läuft im modernen Hochschulbetrieb nichts mehr.
Alle Universitäten sind abhängig,
sagt Thorsten Eimann, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Uni Bayreuth und dort auch für die IT verantwortlich.
Wir sind an vielen Stellen auch nicht unterschiedlich von Industrieunternehmen an der Stelle.
Und genau wie viele Unternehmen stehen Hochschulen vor dem Problem, dass immer mehr Daten entstehen und diese Daten im digitalen Ökosystem eines Anbieters stecken. Zu einem anderen zu wechseln ist oft schwierig.
Das ist immer eine große Gefahr, dass die Daten dann eingekapselt sind in dem System, was wir dann benutzen. Wenn ich da drin bin, dann verschreibe ich mich für 10, 15 Jahre zu diesem System, weil ich weiß, der Umstieg wird wahrscheinlich nicht möglich sein.
Daran soll sich etwas ändern. Dafür leitet Thorsten Eimann ein Forschungsprojekt, das in den kommenden 2 Jahren analysieren soll, wie stark die Hochschulen in Bayern von kommerziellen IT-Unternehmen abhängig sind und wie sie sich aus dieser Abhängigkeit lösen können. Kurz, wie sie digital souverän werden können. Dabei geht es nicht nur darum, wieder die Hoheit über die eigenen Daten zu bekommen, es geht auch um viel Geld.
Wir haben Datenbanken, die wir teuer bezahlen müssen. Wir haben jetzt mittlerweile natürlich auch KI. Und wenn jetzt es einzelne Tools gibt, die sagen, wir erhöhen halt mal unsere Preise von einem Jahr aufs andere um 30%. Es gab auch ein Tool, das hat die Preise einfach verzehnfacht. Und wir kommen aus der Nummer nicht raus, weil wir halt auf dieses Tool angewiesen sind. Dann ist das das Gegenteil von digitaler Souveränität.
Diese Abhängigkeit kostet am Ende viel Geld. Sie fängt aber meistens ganz harmlos an. Das hat Harald Wenes beobachtet. Er ist Professor für Informatik an der Uni Würzburg und Sprecher des Präsidiumsarbeitskreises Digitale Souveränität in der Gesellschaft für Informatik.
Wenn man mal in der Login-Falle drinne ist, wird man gemolken. Schüler, Studierende kriegen Microsoft for free, quasi wie im Drogengeschäft. Ja, ich gebe die Drogen erstmal umsonst und dann hänge ich dran. Und dann ist es sehr schwer rauszukommen.
Dann kann es nicht nur teuer werden. Die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern verstärkt auch das Risiko, von den Daten abgeschnitten zu werden.
Wir haben jetzt vor kurzem ja so ein paar Ausfälle gehabt. Das war sicher nicht bewusst gemacht, aber sowas kann man auch bewusst machen.
Genau davor fürchtet sich der Arbeitskreis von Harald Wenes bei der Gesellschaft für Informatik. Er verweist auf die Politik der US-Regierung, die alle Mittel einsetzt, um Druck auf andere Länder auszuüben. Demnach könnte sie unliebsamen Organisationen, also auch deutschen Hochschulen, gezielt den Zugang zu digitalen Dienstleistungen kappen.
Wer was Schlimmes gegen Trump sagt, der ist abschaltgefährdet.
Bleibt die Frage, wie die deutschen Hochschulen aus dieser Abhängigkeit rauskommen. Der Arbeitskreis von Harald Wehnes sieht vor allem die Beschaffung als wichtiges Instrument. Demnach sollen alle öffentlichen Einrichtungen in Zukunft europäische Software kaufen, wenn möglich. Und Europa soll verstärkt auf Open Source setzen, also quelloffene Software, die in der Regel kostenlos ist.
Das ist eigentlich die Lösung schlechthin, mit der man digitale Souveränität machen kann. Nicht die alleinige Lösung, aber die zentrale Lösung.
Viele Hochschulen bieten ihren Studierenden neben den Programmen der kommerziellen Anbieter auch schon Open-Source-Software an, zum Beispiel den Webbrowser Firefox oder die Word-Alternative LibreOffice. Da ist der Umstieg relativ einfach. In anderen Bereichen sei das aber auch möglich, sagt Thorsten Eimann von der Uni Bayreuth.
Bei uns geht es ja eher um die Forschungssysteme, bei uns geht es um die Lernsysteme. Da haben wir schon sehr viele offene Tools, aber halt eben noch nicht so viele, wie wir sie gerne hätten. Aber wir sind eben auch abhängig ein bisschen davon, das sind halt alles Spezialtools. Wir sind abhängig vom Personal, das wir haben.
Denn je stärker die Hochschulen ihre IT selbst in die Hand nehmen wollen, desto mehr Fachleute brauchen sie. Eine weitere Hürde auf dem Weg zur digitalen Souveränität. Trotzdem bleibt Thorsten Eimann zuversichtlich, dass die deutschen Hochschulen ihre Unabhängigkeit zurückerlangen können.
Also wenn wir es nicht schaffen, dann schafft es keiner.
Vielleicht werden auf den Rechnern und Servern der Hochschulen also irgendwann die teuren Programme der US-Monopolisten abgeschaltet.
Eben haben wir ja schon gehört, wie sehr die Software und Clouds von US-Konzernen den Lehr- und Forschungsbetrieb zum Beispiel an den Hochschulen prägen. Auch im schulischen Bereich haben sich vielerorts die Anwendungen von Microsoft oder Tablets von Apple durchgesetzt. Problematisch dabei ist nicht nur die technische Abhängigkeit, sondern auch, dass Konzerne ihre Nutzer tracken. So hat die österreichische Datenschutzbehörde in der letzten Woche Microsoft verboten, das Online-Verhalten von Schülerinnen und Schülern zu Werbezwecken zu verfolgen. Ähnliche Probleme gibt es aber auch in Deutschland. Kai Rüßberg berichtet darüber, wie man hierzulande damit umgeht.
Vom Kindergarten bis in den Hörsaal. Besser lernen mit der Bildungsinitiative von Microsoft.
So wirbt der amerikanische Softwarekonzern schon seit Jahren für seine Bildungssoftware. Schulen sind eine wichtige Basis für die Gewinnung von künftigen Kunden. Das sieht die TechKids-Gemeinschaft kritisch. Der Verein setzt sich für eine transparente digitale Welt ein und stellt an den Schulen immer wieder fest, dass die Cloud-Office-Software Microsoft 365 trotz Datenschutzbedenken weit verbreitet ist. Geschäftsführer Dominik George beschreibt den möglichen Umfang so.
Dass so ungefähr in 2/3 der Schulen auf jeden Fall Microsoft 365 eingesetzt wird. Das ist so das, was wir auch aus unserer Gemeinschaft, aus dem Umfeld von Lehrkräften und auch von SchülerInnen hören. Das ist also eine ziemlich große Zahl.
Dabei ist der verpflichtende Einsatz dieser Softwarepakete im Unterricht schon lange hoch umstritten. Es geht um die privaten Daten der Schüler und ihrer Familien. Denn die Konzerne können das gesamte Verhalten überwachen, wann, wie oder wofür die Software verwendet wird. Die Datenschutzbeauftragten der Länder haben deshalb schon vor mehr als 3 Jahren gewarnt, dass der Abfluss dieser Daten nicht zu kontrollieren sei, so George.
Die Bundesdatenschutzkonferenz, die hat festgestellt, dass der Betrieb, so wie die Vertragswerke mit Microsoft das vorsehen, dass der eben nicht mit unserem europäischen Recht konform ist. Die verantwortliche Stelle ist da die Schule. Die Schule sammelt in diesem Kontext ganz viele Daten und müssen jetzt also sicherstellen, dass sie durch diesen bestehenden Zwang, dass die SchülerInnen digitale Dinge in der Schule nutzen müssen, den SchülerInnen nicht schaden.
Trotzdem wird die Software weiter eingesetzt. Einige Länder wie Niedersachsen oder Bayern haben nachträglich umfangreiche Anweisungen für die Schulen herausgegeben, wie solche kommerziellen Softwarepakete doch einsetzbar sind ohne dass private Daten abfließen. Der Bildungsberater und ehemalige Lehrer Michael Drabe bezweifelt, dass dies von den IT-Betreuern in den Schulen umgesetzt werden kann.
Also wenn man ein solches System so aufsetzt, muss man erwarten dürfen, dass die Administratoren vor Ort das überschauen und evaluieren können, ob solche Zugriffe möglich sind. Diese Handlungsanleitung ist weit über 100 Seiten lang, muss von den Schulträgern mitgetragen sein.
Die österreichische Datenschutzkommission hat nun festgestellt, dass selbst dann das Nutzungsverhalten ohne Einwilligung und somit unrechtmäßig analysiert und dies für Werbung verwendet wurde. Und das gelte auch für andere Konzerne, meint George vom Verein TechKids.
Von fast allen Digitalkonzernen, die im Cloud-Umfeld arbeiten, die analysieren das Nutzungsverhalten und finanzieren sich primär durch personalisierte Werbung. Und letztendlich muss man davon ausgehen, dass die Betätigungen im Schulumfeld auch primär auf dieses Ziel dann eben ausgerichtet sind.
Die Datenschützer in Österreich urteilen, dass Microsoft den Schulen wohl keine vollständigen Informationen über die Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt hätte. Schulen wäre es somit kaum möglich, Schüler, Eltern und Lehrer vollständig zu informieren, was mit ihren Daten geschieht. Sie haben Microsoft aufgefordert, die illegalen Tracking-Daten zu löschen. Eine Alternative zu kommerziellen wären freie Softwarepakete, deren Code und damit das Verhalten der Software offengelegt wird, sagt Alexander Sander von der Europäischen Freie Software Stiftung Europa, FSFE.
Da gibt es freie Softwarealternativen, die eben auch in Europa zur Verfügung stehen, wo man dann eben diese Kontrolle über Produkte auch am Ende hat. Gerade im Schulkontext, denke ich, ist es auch wichtig, dass vor allen Dingen der Umgang mit Technologie unterrichtet wird und nicht der Umgang mit Produkten unterrichtet wird. Oft ist es so, dass dann eben in dieser Produktwelt so ein Vendor-Login entsteht. Also das bedeutet, dass man sich in Abhängigkeiten dieser Unternehmen begibt.
Erste Bundesländer sind bereits in Verwaltung oder im Bildungsbereich auf solche freie Software umgestiegen. Die Abhängigkeit von amerikanischen Softwarekonzernen bedrohe auch die Demokratie, so das gemeinnützige Eine Weltnetz NRW. Das Landesnetzwerk hat sich mit zahlreichen Akteuren wie Germanwatch zur Bits- und Bäume-Bewegung zusammengeschlossen. Sascha Iwan sieht die Digitalisierung und Nachhaltigkeit als zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts.
Public Money, Public Code, das heißt, dass wir uns nicht abhängig machen von den Konzerninteressen, sondern dass, wenn wir Steuergelder dafür aufwenden, Digitalisierung zu gestalten, dass wir eben auch Open-Source-Lösungen verwenden, damit wir als Gesellschaft diesen digitalen Raum selber mitgestalten können und nicht von Konzernen in anderen Kontinenten abhängig sind.
Eine Möglichkeit, vielleicht nicht die Möglichkeit, aber eine, sich dem Sog und der zunehmenden Abhängigkeit von Tablets, Softwareprogrammen und Social-Media-Kanälen zu entziehen, ist mal wieder was ganz Praktisches zu tun. Zum Beispiel ehrenamtlich arbeiten und das am besten schon während der Schulzeit. Das ist eine Idee hinter dem aktiven Schuljahr in Ulm. 50 Stunden ehrenamtliche Arbeit leisten Schülerinnen und Schüler dort pro Schuljahr, zum Beispiel bei der Feuerwehr oder in der Flüchtlingsunterkunft und sammeln so nebenbei Erfahrungen, die sie auf ihren Start ins Berufsleben vorbereiten. Katja Stoller-Kranz hat die jungen Ehrenamtlichen an ihrem Arbeitsplatz besucht.
Das Café Blau in der Ulmer Weststadt. Matti, 15, macht gerade Cappuccino und grinst zufrieden. Jede Woche kommt er ins Soli-Café des Stadtteilvereins, um hier ehrenamtlich zu helfen.
Die Arbeit hier macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Auch wenn es halt Arbeit ist. Die ganzen Leute sitzen sehen, wie sie sich halt freuen irgendwie über ihren Kuchen und so. Ich finde, das macht einen glücklich, halt, wenn man andere Leute glücklich sehen kann.
Andrea Brückmann, hauswirtschaftliche Leiterin im Café Blau, ist heilfroh über die Unterstützung von jungen Ehrenamtlichen des aktiven Schuljahrs.
Wir haben eine große Hilfe und die gehen direkt drauf zu, bedienen die Gäste und haben gar keine Scheu. Und es ist jetzt das dritte Jahr, wo ich hier das aktive Schuljahr habe.
Auch Lucia und Alex, beide 14, sind seit diesem Schuljahr abwechselnd mit Matti dabei und haben sich bewusst fürs Ehrenamt entschieden.
Ich finde halt, hier im Café sammelt man super Erfahrungen, die man halt sonst vielleicht nirgendwo sonst bekommt, auch für die zukünftige Zeit, also wenn man dann anfängt zu arbeiten. Wenn es etwas Gutes für mich und für die Gemeinschaft ist, dann finde ich es, kann man das auch wirklich in der Freizeit machen.
Genau darum geht's beim aktiven Schuljahr, um erste Erfahrungen in der Berufswelt, aber auch um die persönliche Entwicklung, so Maike Munz, die das Projekt beim Verein engagiert in Ulm begleitet. Es gibt zwar kein Geld für die rund 50 geleisteten ehrenamtlichen Stunden pro Schuljahr, aber ein Zertifikat und einige Benefits.
In denen wir Workshops anbieten, zum Beispiel zum Thema Zivilcourage oder wie setze ich meine Stimme wirkungsvoll ein, wie kann ich gut präsentieren. Und ein Benefit ist natürlich auch, dass die Jugendlichen wachsen. Die sind ganz furchtbar stolz, wenn sie dieses Zeugnis erhalten.
Aktuell können die Schülerinnen und Schüler aus 170 Engagementangeboten in Ulm und der näheren Umgebung das Passende auswählen. Viele Einrichtungen sind auf Ehrenamtliche angewiesen. Schülerin Nathalie hilft bei der Hausaufgabenbetreuung für Kinder und Jugendliche in einer Ulmer Flüchtlingsunterkunft.
Weil ich es vor allem ziemlich wichtig finde, Kindern zu helfen, die zum Beispiel mit der Sprache nicht so gut klarkommen, weil wir ja ziemlich viele Unklarheiten in der deutschen Sprache haben mit den ganzen Artikeln und so.
Auch Lucia, Alex und Matti wollen am Ball bleiben und die 50 freiwilligen Stunden in diesem Schuljahr leisten, auch um davon für die Zukunft etwas mitzunehmen.
Wenn wir zum Beispiel irgendwann als Studenten einen Nebenjob haben, einfach mit Menschen tatsächlich ein bisschen besser umzugehen.
Wenn man halt professionell erscheinen kann, dann erhöht es definitiv die Chancen, dass man auch in der Arbeitswelt besser ankommt. Deswegen ist es hier eine super Option halt.
Wenn Firmengründer in den Ruhestand gehen, ist die Frage, wie es mit ihrem Unternehmen weitergeht. Das betrifft Jahr für Jahr zahlreiche Familienbetriebe. Die eigenen Kinder sind häufig nicht interessiert, die Firma zu übernehmen, also verkaufen. Das hat oft Spardruck und Kündigungen zur Folge. Ein Unternehmer aus Bayern wählt deshalb einen eher ungewöhnlichen Weg. Er übergibt seine IT-Firma an die mehreren hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Form einer Genossenschaft. Wie das funktioniert, hat sich Burkhard Schäfers in München erklären lassen.
Carsharing, Bahnfahren, Parken, dafür gibt es Handy-Apps. Der Münchner IT-Dienstleister Iteratec entwickelt solche Programme, zum Beispiel Handyparken München.
Handyparken München bildet die gesamten Münchner Parkscheinautomaten, 4800 Stück, ab. Dann drückt man einfach auf Starten, dann läuft ein Parkschein los. Man geht seines Weges, kehrt zum Auto zurück und drückt dann wieder auf Stopp.
Alexander Albert arbeitet als Projektleiter bei Iteratec. Künftig wird Albert auch Mitinhaber der Firma sein, zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Denn das Unternehmen mit 600 Beschäftigten an 7 Standorten soll absehbar den Mitarbeitern gehören.
Die nächste Zeit wird sehr spannend. Mit Klaus ist noch der letzte Gründer an Bord. Der wird auch irgendwann in Ruhestand gehen und uns die Stützräder vom Fahrrad abmontieren. Dann müssen wir alleine losradeln.
Klaus Eberhardt hat die IT-Firma vor 30 Jahren mit einem Geschäftspartner gegründet. ein bayerischer Hidden Champion, unter anderem für die Bahn, Autobauer und Energieversorger tätig. Jetzt ist Eberhard 66 Jahre alt und möchte das Geschäft übergeben. Die Kinder der beiden Gründer haben aber kein Interesse einzusteigen.
Wir wollten es nicht so machen wie die anderen. Die meisten verkaufen an einen strategischen Investor oder an einen Finanzinvestor. Und das führt in schlechten Zeiten zu unendlich Druck, zu Kulturveränderung, dazu, dass die Menschen sich nicht mehr wohlfühlen, dass die Identität auf der Strecke bleibt. Und das wollte ich nicht.
Verkaufen schied aus, vererben auch. Also trafen Klaus Eberhard und sein Gründungspartner eine außergewöhnliche Entscheidung.
Dann sollen am besten diejenigen, die den meisten Einfluss aufs Geschäft haben, sprich Kunden gewinnen, Projekte durchführen, erfolgreich sein, darüber entscheiden, wie es weitergeht. Und das sind die Mitarbeitenden.
Praktisch funktioniert der Firmenübergang mittels einer Genossenschaft. In der sind etwa 2/3 der Beschäftigten Mitglieder. Die Genossenschaft übernimmt nach und nach alle Firmenanteile der Iteratec GmbH. Gabriele Reiter ist Projektleiterin bei Iteratec und engagiert sich auch in der Genossenschaft.
Mitglied kann jeder werden, der bei uns angestellt ist, also Festanstellung oder Werkstudent. Und eigentlich gehört nicht mehr dazu, als einen Mitgliedsantrag auszufüllen. Mittlerweile beträgt der Mitgliedsbeitrag 1 €. Es soll wirklich jeder, der möchte, Mitglied werden können, unabhängig von finanziellen Mitteln.
Der Firmenübergang an die mehreren hundert Beschäftigten ist ein Wagnis. Was, wenn sich diese über die künftige Strategie zerstreiten oder niemand so richtig Verantwortung übernehmen will, etwa im Vorstand der Genossenschaft? Keiner weiß, was passiert, sobald der Gründungschef weg ist. Gabriele Reiter indes glaubt an den Erfolg, weil das Team schon bisher viel mitbestimmt habe.
Wir hatten schon immer eine Kultur auf Augenhöhe, wir hatten nicht so klare Hierarchien. Sie hatten jetzt gesagt, mein Chef, ja, aber mit dem hat man genauso einen Kaffee getrunken. Deswegen hat es irgendwie auch so in den Werdegang gepasst.
Laut dem Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, sind fast 9 von 10 deutschen Unternehmen Eigentümer geführt. So wie Iteratec geht es also hunderttausenden Familienunternehmen. Sie müssen dringend ihre Nachfolge regeln, weil die Gründer aus der Boomer-Generation nach und nach abtreten. Das Modell, die Beschäftigten übernehmen, gilt als ziemlich einmalig.
Gerade diese Angst, aufgekauft zu werden, dass wir die nicht haben müssen, finde ich ein sehr hohes Gut. Und das ist auch das, was ich eigentlich an dieser Idee so toll finde.
Wie die Idee Wirklichkeit werden kann, mussten die Gründer erstmal herausfinden. Das Wichtigste sei viel Zeit. Die Genossenschaft wurde schon 2018 gegründet. Die Hälfte der Anteile hat die Genossenschaft mittels der Firmengewinne nahezu abbezahlt. Bis zum vollständigen Übergang könnte es mehr als 10 Jahre dauern. Ein enormer Aufwand im Vergleich zu einem Verkauf.
Der wäre sehr viel einfacher gewesen, vor allem wäre er schneller gewesen und er hätte natürlich auch mehr Geld gebracht. Aber das ist alles nicht das, was ich zu dem Zeitpunkt wollte, weil ich wollte das Unternehmen in eine Zukunft führen, die nachhaltig ist.
Angesichts der Wirtschaftskrise werde sich der Übergang zwar verzögern, nichtsdestotrotz, sagt Eberhard, könne das Modell auch anderswo funktionieren.
Der größere Aspekt ist noch, wie stark vertraue ich dem Team? Man muss auch Macht abgeben wollen. Und bei uns war es ja schon von Anfang an ein sehr partizipativer Ansatz, der dazu geführt hat, dass wir schon immer viel miteinander besprochen haben.
Bei Iteratec werden die Beschäftigten auch künftig Apps fürs Parken und Bahnfahren entwickeln. Dann in ihrer eigenen Firma, ohne den Gründungschef.
Einfach ist das nicht. Aber mit dem großen Vertrauen und mit der großen Zuversicht, mit der ich da in die Zukunft schaue, fällt es dann doch wieder relativ leicht, weil ich eben überzeugt bin vom Erfolg der Iteratec auch in nächster Zeit.
Und das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.